die letzten drei Tage stand ich so wie gerade hier. Und wir haben Lobpreis gemacht, wir haben gesungen. Es waren aber nicht so wie hier vielleicht 70 Leute anwesend, sondern 7000. 7000 Leiter aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich waren beim Willow Leiterkongress die letzten drei Tage. Und das hat mich sehr bewegt. Es war eine sehr intensive und dichte Zeit. Aber ich habe mir heute Morgen gedacht, am Ende ist es völlig wurscht, ob da 7000 stehen oder 70 oder 7. Gott ist da. Und es ist einfach besonders, vor ihm zu treten und ihm begegnen zu dürfen. Schön, das mit euch heute Morgen erleben zu dürfen. Die Liebe ist das Ziel. So heute der Titel. Die Liebe ist das Ziel. Immer wieder kam Jesus auf diesen zentralen Punkt zurück. Immer wieder. Nicht die Rechthaberei, nicht die Ethik, nicht wer hat die wahre Lehre, wer sagt alles richtig, nicht das Gesetz, nein, die Liebe ist das Ziel, denn in ihr ist alles erfüllt. Ich weiß von Markus Wallenstein, dass ihr hier über die diesjährige Jahreslosung schon einiges zu hören bekommen habt. Ich setze heute noch mal einen drauf. Ich füge da noch was hinzu. Die Jahreslosung, die sagt, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Die Zuspitzung auf uns, auf unser Leben, auf Gemeinde. Wenn wir nicht in Liebe handeln, dann können wir einpacken. Ich möchte mit euch heute auf einen Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief eingehen. Da schreibt Paulus an seinen Schüler, den Timotheus, den er so ein bisschen in Ausbildung hat, dem er etwas mitgibt für seine Aufgabe. Er gibt ihm Anweisungen für seinen Dienst dort in der Gemeinde. Um zu erklären, womit da Timotheus damals in Ephesus zu tun hatte, übertrage ich mal das, was der Paulus da beschreibt, was da los ist, auf unsere Situation heute. Stellt euch mal vor, hier in der Gemeinde würden Menschen auftreten, die sagen, das mit Jesus und mit der Vergebung und mit Gnade und so, das ist ja ganz nett. Für jemanden, der am Anfang des Glaubens steht, ist es auch wichtig, dass er das versteht und begreift. Aber dann kommt ein Punkt, da hilft dir das nicht mehr weiter. Das ist ein Punkt, da kommst du im Glauben nur weiter, wenn du auch etwas darüber hinaus zulässt und denkst. Also wenn du wirklich, wirklich in die Tiefe wachsen möchtest, dann zeigen wir dir einen Weg, wie das geht. Wir folgen Thomas von Britannien. Der hat 750 nach Christus gelebt. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Ich auch nicht. Ist ein fiktiver Typ. Ich wollte hier niemandem nahe treten. Der hat damals einen Weg gezeigt, wie das wirklich geht mit dem Glauben. Und wenn du in die Tiefe wachsen willst, dann komm mit und werde zu einem Jünger von Thomas. Andere würden vielleicht auftreten und sagen, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob auch deine Vorfahren, deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und noch weiter zurück, ob die auch gläubig waren? Oder aber, ob die vielleicht gar nichts mit Gott zu tun hatten? Weißt du, das spielt eine entscheidende Rolle für deinen Glauben. Das ist wichtig, das zu wissen. Und vor allem ist es wichtig, ja, da genau hinzugucken, denn die Abstammung ist für deinen Glauben sehr entscheidend. Das macht was mit deiner Geist, mit deinem geistlichen Leben. Da geht es um lange Segenslinien, aber auch um Flüche aus den Generationen heraus. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Du musst das aufarbeiten, herausarbeiten und wir helfen dir dabei. Und wir haben so ein paar spezielle Reinigungsrituale entwickelt, wo man davon frei werden kann. Machst du dich mit uns auf den Weg? Das sind jetzt beides konstruierte Geschichten. Aber so in etwa steht das hier im Timotheusbrief, was der Timotheus in Ephesus erlebt hat. Der Paulus ist weitergereist und hat den Timotheus zurückgelassen. Aber die haben damals schon gemerkt, hier in der Gemeinde sind Leute am Werk und bringen Sachen in die Gemeinde hinein, die gehören da eigentlich hin. Und der Paulus gibt dem Timotheus den Auftrag, bitte bleib hier und stell dich diesen Leuten entgegen und guck, dass der Glaube an Jesus erhalten bleibt und nicht von anderen Dingen zugeschüttet wird. Tritt dem klar entgegen. Und er gibt ihm so ein paar Punkte mit an die Hand. Allein Christus. Nichts das, was ich tue, lässt mich vor Gott bestehen, sondern allein das, was Jesus für mich getan hat. Allein die Gnade. Jetzt habe ich das Falsche gesagt. Bei Christus heißt es eigentlich, der Weg zum Vater geht nur über ihn, über Jesus. Das hat er selbst gesagt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber man merkt, bei den Begriffen ist austauschbar, weil sie sprechen letztlich doch vieles von dem Gleichen. Gnade ist nicht das, was ich tue, sondern allein das, was Jesus für mich getan hat, lässt mich gerecht vor Gott stehen. Allein die Bibel. Es gibt sicherlich Geschichten, die uns Mut machen können. Vorbilder, die etwas vorgelebt haben. Aber es muss sich alles am Ende an Gottes Wort messen lassen. Und allein der Glaube. Kein Konzept, keine Ahnenreihe, kein Hokuspokus bestimmen über meine Zugehörigkeit zu Gottes Familie, sondern nur der Glaube an Jesus ist wichtig und zentral. Nein, das sind natürlich nicht die Worte von Paulus im O-Ton gewesen, die hören wir uns gleich an. Aber diese vier stecken da zutiefst drin. Ich weiß nicht, wer schon mal von diesen vier Begriffen gehört hat. Klingelt da bei jemandem was, wenn man das so hört? Richtig, Martin Luther. Das sind die vier Soli, die Martin Luther herausgearbeitet hat. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christo und Sola Scriptura. Die vier Dinge, auf die der Glaube gründet, die im Zentrum wichtig sind. Und so ähnlich hat der Paulus dem Timotheus erklärt für Ephesus, auf diese vier Dinge sollst du Wert legen und daran sollst du so ein Stück weit messen. Ich lese uns jetzt mal den Abschnitt vor aus dem 1. Timotheusbrief 1, die Verse 3 bis 7. Und wer möchte, kann hier vorne gerne mitlesen. Damals bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich darum gebeten, du solltest in Ephesus bleiben, um gewissen Leuten dort die Verbreitung von falschen Lehren zu verbieten. Sie sollen sich nicht mit erfundenen Geschichten und endlosen Stammbäumen beschäftigen oder befassen. Denn das führt nur zu sinnlosen Gedankenspielereien. Es dient aber nicht dem Auftrag Gottes, den Glauben zu fördern. Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben. Dieses Ziel haben einige aus den Augen verloren und sich auf leeres Geschwätz verlegt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, aber sie verstehen nichts von dem, was sie sagen und was sie so selbstsicher behaupten. Soweit der Text. Dieser Weg, dieses Leben, zu dem uns Jesus einlädt, ist tatsächlich revolutionär. Warum? Weil es völlig anders ist als alle anderen Wege, die sonst Religion beschreibt. Es fängt nämlich nicht damit an, dass ich anfange, mein Leben zu optimieren und besser zu machen. Es fängt damit an, dass ich eine Bankrotterklärung gebe. Dass ich mich vor Jesus stelle und sage, ich erkenne an, dass ich es nicht hinkriege. Ich erkenne an, dass ich die Latte, die gelegt ist, niemals erreichen werde. Und es ist so genial, Jesus, dass du das für mich erledigt hast. Dass der erste und wichtigste Schritt ist, mein Leben an dir festzumachen. Aber dass wir erstmal gar nichts tun müssen und können, um mit Gott ins Reine zu kommen, dass Gott selbst alles tut, was nötig ist, das ist der erste Stolperstein, über den viele Menschen beim christlichen Glauben stolpern. Wie, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das denn gehen? Ich kann gar nichts tun. Wirklich? Bankrotterklärung? Da stolpern Menschen drüber. Die zweite Herausforderung ist, dass wir, wenn wir uns mit Jesus auf den Weg gemacht haben, unterwegs nicht irgendwann anfangen, jetzt doch wieder neue Regeln, Gesetze und Notwendigkeiten, Voraussetzungen einzuführen. Jesus und ... Jesus und die Regeln. Jesus und die Sachen, die notwendig sind. Dieses Jesus allein, Christus allein, ist der zweite Stolperstein. Wirklich zu sagen, es kommt immer wieder und auch nach 30, nach 50 Jahren darauf an, mein Leben Jesus zu geben. Wenn ich an die letzten 3 Tage zurückdenke, wie oft wurden wir gerade als Leiter eingeladen, die Dinge Jesus zu geben, die sich zwischen ihn und uns gestellt haben, weil es so wichtig ist, diese Hingabe und unser Herz bei Jesus zu haben. Sonst kann ich Gemeinde nicht leiten. Das passiert immer und immer wieder. Und dann sagt Paulus hier in Vers 5, das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Daher der Titel von heute, Liebe ist das Ziel. Das Ziel der richtigen Lehre, also von Predigt, vom Bibelarbeiten, von allem, was so passiert, auch in euren Hauskreisen, in Kleingruppen, wo auch immer ihr unterwegs seid, ist, diese Liebe zu erkennen. Diese Liebe, die Gott zu uns hat, die sich in mir breit macht und die bestimmt, was ich tue. Sie ist das Ziel der Lehre. Und deshalb stehe ich heute hier. Deshalb erzähle ich euch heute was. Deshalb predige ich. Das ist das Ziel der Lehre. Und interessant ist hier, dass Paulus diesem Ziel der Lehre 3 Begriffspaare zur Seite stellt. Er sagt, diese Liebe erwächst, entsteht, kommt aus 3 Dingen. Nicht aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben. Es scheint also elementar wichtig zu sein, wollen wir diese Liebe ergreifen und in unserem Leben haben und dass es sich entfalten kann, dass wir auf diese 3 Dinge achten. Und deshalb möchte ich diese 3 Dinge jetzt ein bisschen näher angucken und durchgehen und euch letztlich einladen zu prüfen, wie ist das bei mir? Mit reinem Herzen, mit gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben. Hört einfach mal hin, geht das für euch in Gedanken durch und lasst Jesus zu eurem Herzen sprechen. Die Liebe, die aus einem reinen Herzen kommt. Ich habe mal in der Bibel gesucht, wo das wieder auftaucht mit dem reinen Herzen und bin bei David gelandet, im Psalm 51. Der betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Schaffe du Gott in mir ein reines Herz. Man muss dazu sagen, Psalm 51 ist einer der Bußpsalmen. Gott hatte Nathan zu David geschickt und hatte bei ihm eine große Schuld aufgedeckt. Die meisten haben die Geschichte bestimmt schon mal gehört, wie David sich die Frau seines Nachbarns geangelt hat, weil er sie so reizvoll fand, weil er sich in sie verliebt hat. Und der Nachbar, der dann im Weg stand, den hat er an die vorderste Frontlinie geschickt, dass er im nächsten Krieg ums Leben kommt. Das heißt, er hat nicht nur eine fremde Frau zu sich ins Bett geholt, er hat auch noch einen Menschen umbringen lassen. Also er hat ihn nicht selbst umgebracht, aber die Entscheidung, die er getroffen hat, war sein Todesurteil. Und der Nathan kommt und sagt zu David, das, was du da gemacht hast, das ist tiefe Schuld. Und David erkennt diese Schuld. Er lässt sich etwas sagen und jetzt steht er da. Reines Herz? Nee. Er merkt, da ist schwere Schuld und die liegt jetzt auf meinem Herzen. Und was kann ich jetzt tun? Ich selbst kann erstmal gar nichts machen. Ich kann diese Schuld nicht aus der Welt räumen. Sie ist da. Und er merkt, und er weiß, mit dieser Schuld muss ich jetzt zu Gott kommen. Und dann kommt diese Bitte, Herr, in meinen Worten gesagt, ich weiß um meine Schuld. Und ich wünschte mir, sie wäre nicht passiert. Schaffe du in mir ein reines Herz. Nimm das wieder weg und lass mich wieder innerlich zur Ruhe kommen, dass ich wieder dir begegnen kann, ohne dass etwas zwischen uns steht. Jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns wird schuldig. Beinahe jeden Tag. Auch wenn wir uns noch so anstrengen. Und manchmal kann es sein, dass mir die Dinge, die da passieren, schwer auf dem Herzen liegen. Mein Herz, meine Gedanken verdunkeln, ja, mich sogar gefangen nehmen. Was dann? Wenn der Paulus hier schreibt, die Liebe kommt aus einem reinen Herzen, hat es in diesem Moment die Liebe tatsächlich schwer. Aber es geht noch mehr. Wenn der Paulus sagt, Liebe kommt aus einem reinen Herzen, ich aber durch meine Schuld keine Chance habe, ein reines Herz zu haben, was mache ich denn dann? Heißt es nicht, dass es da mehr geben muss? einen Zustand, eine Art zu leben, die mein Herz frei hält von dieser Last, von diesem ständig wieder beschmutzt werden? Der Moment, wo ein Mensch ans Kreuz kommt und sein Leben Jesus Christus übergibt, ihn bittet, Herr des Lebens zu sein und dass er alle Schuld von mir nimmt, wird mein Herz gereinigt. Aber nicht nur mein Herz wird gereinigt, sondern es heißt, das alte Leben geht vorbei und ein neues Leben beginnt. Über die Schuld heißt es in Jeremia 1,18, selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie werden weiß wie Wolle. Es passiert etwas, was alles bis dahin Gewohnte und Normale übersteigt. Weil jeder, der mal weiße Wolle hatte und einen Blutfleck drauf hatte, weiß, eigentlich geht das nicht mehr raus. Ich hatte mal weiße Tennissocken und rote Turnschuhe. Ganz schlechte Kombination. Und diese Socken waren, nachdem man in der Nässe war, rot gefärbt. Und dann gab es da diese Werbung, Vanish Oxy Action. Kennt ihr die? Macht alles wieder weiß. So, ich habe bei meiner Schwiegermutter dieses Döschen mit Vanish Oxy Action, so heißt es, angemischt, die roten Socken reingehängt, im Keller auf so ein Buffet gestellt und gedacht, wunderbar, das wird schon. Nächsten Tag bin ich hingekommen. Hä? Die Socken waren unverändert. Die waren genauso rot. Nur, sie hatten die ganze Flüssigkeit aufgesaugt, über die Socken ans Buffet abgegeben und die Korkfläche, die da war, die war einmal. Und da ist mir klar geworden, Vanish Oxy Action verspricht dir etwas, was es nicht halten kann. Es hat keine Chance bei roten Tennisschuhflecken. So verrückt ist das, was wir eigentlich, wenn wir uns um ein reines Herz Gedanken machen, was wir da eigentlich erwarten. Es geht nicht. Ja, das macht auch Vanish Oxy Action nicht. Aber genau das macht Jesus. Etwas, was unmöglich ist, macht er wieder weiß. Macht er rein. Das passiert. Aber noch mehr. Diese Reinigung gilt nicht nur für die Dinge, die passiert sind in meiner Vergangenheit. Sondern weil wir ein neuer Mensch sind, heißt das, diese Reinigung gilt für alles, was morgen passiert, genauso schon im Voraus. Diese Kraft der Vergebung bezieht sich nicht nur auf das, was ich in der Vergangenheit Jesus gegeben habe, sondern auf alles, was in der Zukunft kommt, genauso. Ich darf jetzt ein Kind Gottes sein. Ich darf jeden Tag zu Gott kommen, zum Vater. Das kann ich nur, weil diese Vergebung von Jesus für mich gilt. Und zwar auch morgen und übermorgen. Das heißt aber nicht, dass in meinem Leben von heute auf morgen nichts mehr schief geht. Das kennen wir alle, das wissen wir. Und jetzt ist die Frage, was heißt das jetzt? Jesus hat für das, was mir morgen passiert, bereits bezahlt. Das muss mich nicht so beflecken, dass ich nicht mehr zu Gott kommen kann. Das ist manchmal dann ganz bewusst, sich zuzusagen, wenn wir uns wieder aus Angst vor Gott verkrümeln. Nein, ich brauche mich nicht verkrümeln. Das ist schon bereits bezahlt. Ich bleibe ein Kind Gottes, auch wenn ich Schuld auf mich lade. Das heißt, ein reines Herz zu haben. Das ist die Revolution in allein die Gnade. Das ist das Besondere. Aber natürlich gehört dazu, dass wir bereuen. Und natürlich gehört dazu, dass wir ab und zu um Verzeihung bitten. Dass wir uns von Gott weiter verändern lassen. Wir sagen, ich weiß, es war nicht gut. Also nimm es und veränder mein Herz. Manchmal braucht es, dass wir in Seelsorge gehen, weil wir merken, es hat etwas mit uns gemacht, es ist was gebrochen. Auf dem Kongress jetzt standen Kreuze am Rand und wir sollten als Leiter das ans Kreuz bringen, was uns schmerzt, wo wir verletzt wurden. Ja, es ist gut, dass wir solche Momente haben. Aber lasst euch nicht euer Herz verdunkeln und beschmutzen von Dingen, für die Jesus längst bezahlt hat. Das ist der Appell hier in diesem Begriff. Schaffe mir in mir ein reines Herz. David betet aber nicht nur im Psalm 51, er betet ja in ganz vielen Psalmen und einer meiner Lieblingsstellen ist Psalm 139, 23, 24. Ein Gebet, das zu meinem Gebet geworden ist, immer wieder neu. Da betet David, Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, bring mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Dieses Gebet finde ich ganz, ganz besonders. Es beschreibt, was ich Gott sage: Halte du dieses reine Herz in mir. Hilf mir, dass es rein bleibt. Führ und lenke du mein Leben. Und zeig mir, wenn Dinge sind, die da im Weg stehen, dass das Herz rein bleiben kann. Aber nicht er, David, hat dafür gesorgt, sondern Gott hat es gemacht. Jesus hat alles dafür gegeben. Das ist die Liebe aus dem reinen Herzen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Eine Liebe aus dem guten Gewissen. Wenn man im Internet Gewissen oder gutes oder schlechtes Gewissen eingibt, dann taucht ein Bild auf, das sieht eigentlich immer so aus. In zig Varianten. Es gibt es entweder so oder mit zwei kleinen Figuren links und rechts auf den Schultern. Ein Engelchen, ein Teufelchen, beide flüstern mir ins Ohr, in mein Gewissen, reden mir ins Gewissen. Und ich bin ständig hin und her gerissen, auf wen höre ich? Höre ich auf das Engelchen, ist mein Gewissen rein. Höre ich auf das Teufelchen? Ja, was passiert? Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe irgendwas gemacht, was vielleicht nicht ganz so gut war. Nach diesem Bild ist das Thema um das reine Gewissen ein ständiger Kampf, ein alltäglicher, mit zig Dingen, die ich zu entscheiden habe. Ständig muss ich entscheiden, ständig muss ich gucken, auf wen ich höre. Will ich kein schlechtes Gewissen haben, muss ich einfach nur auf die richtige Stimme hören. Ist das so? Eine gute Frage. Also, dass wir das Gewissen beschützen sollen, das ist durchaus ein wichtiger Wert. Paulus greift es mal an einer Stelle auf. Und zwar im Römerbrief. Das ist die Frage gewesen damals, die Menschen beschäftigt haben. Fleischkonsum. Die Zeit war ein bisschen anders. Es gab durchaus Fleisch, aber das billige Fleisch, das man haben konnte, war Fleisch, das bereits vorher in einem Opferkult geopfert wurde. Irgendeinem Gott, bei irgendeinem Kultus. Damals war es Standard in vielen Kulten und Religionen, Gott, den Göttern oder den Götzen Opfer zu bringen, Tiere zu opfern. Und dieses Fleisch wurde teuer bezahlt, dann wurde es geopfert, dann hat es ja seinen Wert schon erfüllt und das, was dann übrig blieb, das war relativ günstig zu haben. Wohingegen das Fleisch, was frei verkäuflich auf dem Markt zu kaufen war, halt deutlich teurer war. Also was für viele eine existenzielle Frage. Will ich Fleisch kaufen, muss ich eigentlich dieses Fleisch kaufen, weil das kann ich mir leisten. Das andere kann ich mir nicht leisten. Und dann war die Frage, ist das okay? Darf ich dieses Fleisch essen, das ja bei irgendeinem heidnischen Kultus verwendet wurde? Und Paulus sagt, völlig egal. Esst das Fleisch, macht euch keinen Kopf, da passiert nichts. Denn das Essen macht euch nicht unrein. Das spielt keine Rolle. Jetzt könnte man sagen, alles okay, abgehakt. Nein, ist es nicht. Er sagt weiter, obwohl ich euch das erklärt habe, kann es sein, dass jemand von euch hinterher sagt, und ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen, das zu essen. Und dann sagt Paulus nicht, dann ist es trotzdem, ich habe es dir doch gesagt. Er sagt, wenn du weiter ein schlechtes Gewissen hast, dann ist es nicht. Ist es nicht. Und noch mehr, die haben sich damals ja oft auch in Häusern getroffen, zusammen gegessen. Der sagt dann zu denen, die zusammenkommen zum Essen, wenn da einer sitzt, der ein schlechtes Gewissen dabei hat, dann gebe ich euch anderen die Aufgabe, obwohl das kein Problem ist. Esst es auch nicht. Verzichtet darauf, um dem einen zu helfen, nicht gegen sein Gewissen zu handeln. So wichtig ist das Gewissen. Das habt ihr klar gemacht, das Gewissen, ein gutes Gewissen zu haben, ist so wichtig. Wir tun immer mal Dinge, wo wir ein schlechtes Gewissen haben. Und ich kenne das, dass ich manchmal Dinge mit mir rumschleppe, bis ich irgendwann sage, stopp, Gott, ich höre jetzt auf das, was du mir da sagst. Du wirst da nicht ruhig. Mein Gewissen ist die ganze Zeit unruhig an der Stelle. Jetzt nehme ich das und tu das nicht mehr. Weil durch das Gewissen Gott zu uns spricht. Weil der Heilige Geist das Gewissen nutzt, um uns Dinge aufzuzeigen und uns zu überführen. Manchmal führe ich dann zwischendurch nochmal ein Gespräch mit jemandem anderen und sage, du, ich habe da echt ein schlechtes Gewissen. Wie siehst du das denn? Manchmal ist es dann durch das Gespräch, dass mir jemand anders etwas erklärt und ich merke, hey, das war gut, das hat mich überzeugt und mein Gewissen wird ruhig. Das gibt es auch. Aber wenn mein Gewissen schlecht bleibt, dann heißt es manchmal, etwas zu ändern, etwas zu tun, was mir mein Gewissen sagt. Aber noch mehr, auch der Hebräerbrief beschäftigt sich mit diesem Thema Gewissen. Es geht um das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Denn damals war es für die Menschen ja üblich, dass sie immer wieder durch ein Opferritual rein geworden sind, dass ihr Gewissen durch Opfer wieder befriedet wurde. Und das greift der Hebräerbrief auf und erklärt Folgendes. Denn was haben die Opfer früher gebracht? Also er blickt zurück auf die Zeit vor Jesus. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre das der Fall gewesen, dann hätte es keine Opfer mehr gegeben, denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen. Doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten sie Jahr für Jahr erneut an ihre Sünden. Das heißt, der Weg über die Opfer vorher war, ja, da wird schon passiert schon was, aber du wirst nicht richtig frei. Und im Grunde indirekt erklärt er hier, das Opfer, das Jesus gebracht hat, ist ein einmaliges Opfer. Und das schafft ein dauerhaft reines Gewissen, eine dauerhafte Freiheit, so wie bei dem Guten, Liebe aus einem reinen Herzen, ist auch das gute Gewissen etwas, das Jesus schenkt, das Jesus schafft. Das zeigt, welche Macht das hatte, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, ein ständig, dauerhaft reines Gewissen? Also ich habe schon ab und zu ein schlechtes Gewissen bei irgendwelchen Dingen, die mir passieren. Ja, habe ich auch. Weil ich als Mensch nicht perfekt bin, weil ich als Mensch weiterhin Fehler mache, weil ich doch nicht so vertraue, wie ich es eigentlich gerne würde. Und dann ist es gut, wie der Paulus erklärt, auf dieses Gewissen zu hören. Ganz bewusst, es als Reden Gottes zu verstehen und dann danach zu handeln. In einer anderen Predigt, die ich zu diesem Thema der Liebe gehalten habe, habe ich diese Liebe, die Gott uns schenkt, verglichen mit einem Raum, in einen Raum der Liebe, in den Gott uns einlädt, in dem wir bleiben dürfen. Denn das ist ein anderer Bibeltext gewesen, da wird erklärt, dass wir diesen Raum der Liebe, den wir einmal betreten haben, so schnell wieder verlassen, dass wir wieder hinausgehen und meinen, wir kriegen es selbst hin. Oder dass wir aus Angst vor Gott davonlaufen. Und da habe ich versucht zu erklären, dass es so wichtig ist, in der Liebe zu bleiben. Klar, ich bin nicht perfekt. Klar mache ich Fehler. Aber ich muss nicht ständig mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, aus Angst davor, was Gott über mich jetzt denken könnte. Das ist eigentlich ganz pragmatisch. Schlechtes Gewissen, dann tu was dagegen, dann handel. Aber lass dir nicht einreden, dass du für Gott nichts mehr wert bist. Hab keine Angst vor Gott. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, die Liebe aus einem aufrichtigen Glauben. Ich habe gedacht, was ist das jetzt genau, ein aufrichtiger Glaube? Da hilft es vielleicht, wenn wir uns die beiden griechischen Begriffe angucken, die hier im Originaltext stehen. Für aufrichtig steht da ein Begriff anupokritu. Den kann man übersetzen mit ungeheuchelt, aufrichtig, ohne Verstellung, ohne dass ich mich verstellen muss. Und Glaube als Pisteos. Und Pisteos ist ein Begriff, den kann man mit Glaube übersetzen, aber auch mit Vertrauen. Das heißt, worum es hier geht, die Liebe aus einem aufrichtigen Glauben, könnte man sagen, auch eine tiefe, ehrliche Verbundenheit, ein Vertrauen, eine tiefe, enge Beziehung. Das ist das, aus der die Liebe kommt. Eine ganz tiefe, enge Vertrauensbeziehung mit Gott, mit Jesus. Die lässt die Liebe in meinem Leben entstehen. Aber so wie es bei Beziehungen ist, das kennen wir in Bezug auf Gott, aber das kennen wir auch unter uns. Beziehungen sind nicht immer gleich eng. Es gibt Momente, Zeiten, in denen wir uns ein Stück weit distanzieren, weil Dinge unausgesprochen bleiben, weil wir Fehler machen, weil wir uns verletzt haben. Und so ist es auch bei Jesus. Diese enge Vertrauensbeziehung, die kann genauso auseinanderdriften. Da passieren Dinge, die wir nicht verstehen können. Da haben wir eine Frage, die keine Antwort bekommt und die Beziehung geht auseinander. Wir verlieren das Vertrauen. Und deshalb ist es so wichtig, in dieser Vertrauensbeziehung zu wachsen. Die Liebe entsteht da, wo diese Beziehung eng und gut ist. Solch ein tiefer Glaube ist aber auch manchmal ein Geschenk, eine Gabe. Timotheus hatte wohl so einen tiefen Glauben. Ich habe mich im 2. Timotheus 1, Vers 5 folgenden Vers gefunden. Da schreibt Paulus: Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Das heißt, der Timotheus hatte ein Geschenk bekommen. Schon seine Mama und seine Oma haben ihm das vorgelebt, mitgegeben, tiefen Vertrauen zu haben. Manchmal ist es ein Geschenk, dass man das erleben darf, dieses Vertrauen. Man kann es nicht machen. Man kann es nicht herzaubern. Und es gibt auch Erfahrungen und Schicksalsschläge, die dieses Vertrauen ganz schön herausfordern. Es war jetzt auch in den 3 Tagen so eine Geschichte von einer Frau, die zwei Kinder verloren hat, die gesagt hat, ja, dieses Vertrauen, ich halte dran fest, aber ich merke gleichzeitig, wie schwer es mir fällt. Das war sehr bewegend. Aufrichtig Gott vertrauen, in diesen tiefen Glauben hineinwachsen. Das ist ein Weg, ein Prozess, eine Einladung. Aber wenn diese Beziehung gestört ist, wird auch die Liebe, die daraus entsteht oder erwächst, auch gestört sein. Das ist das, was der Paulus hier erklärt. Und so kann man jetzt am Ende zusammenfassen. Alle diese 3 Dinge bewirken diese Liebe in uns. Ein reines Herz. Ich bin und bleibe ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn mir etwas auf der Seele liegt, lädt mich Jesus ein, Tag auf Tag damit zum Kreuz zu kommen und es abzuladen. Ein reines Gewissen. Es ist wichtig, weil Gottes Geist durch das Gewissen zu uns spricht und uns vielleicht zeigt, dass wir auf dem falschen Weg sind. Wenn du kein gutes Gewissen hast, dann tut sich das mit der Liebe auch schwer. Und das Dritte ist ein aufrichtiger, vertrauensvoller Glaube. Den will Jesus in uns wachsen lassen, damit wir Gott in allen Dingen vertrauen. Ohne solch ein Vertrauen werde ich durch jede Kleinigkeit verunsichert und bin mir seiner Liebe nicht so sicher. Allein Christus, er allein hat alles getan, damit wir ein reines Herz, ein gutes Gewissen und einen tiefen Glauben haben können. Aber ab und zu liegt es an uns. Einen Schritt im Vertrauen, einen richtigen Schritt dem Gewissen nach oder einen Schritt zum Kreuz, um ein reines Herz zu bekommen, zu tun. Vielleicht war etwas für dich dabei, wo du heute sagst, Mensch, da hat Jesus seinen Finger draufgelegt. Dann lade ich ein, nach dem Gottesdienst vielleicht einen Moment zum Kreuz zu kommen, ein Gespräch zu suchen oder jetzt gleich in der Stille, die wir jetzt haben wollen, 1-2 Minuten der Stille, mit Jesus kurz ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ich sag dir das jetzt. Ich spreche das jetzt einfach vor dir aus. Wir haben einen Moment der Stille. Jesus, so wie wir vorhin gesungen haben, dort am Kreuz, da hat der Tod seine Macht verloren. Da hat die Schuld ihre Macht verloren. Alles, was uns von dir trennt, hat eigentlich keine Macht mehr über uns. Denn du bist der Sieger, der Retter und unser Herr. Und doch merken wir, dass Schuld etwas mit uns macht. Dass Dinge sie uns von dir trennen können. Und ich bitte dich einfach, dass du uns das wegnimmst jetzt, was wir vor dir ausgesprochen haben. Ich bitte dich für den, der gerade um ein reines Herz gebeten hat, dass du ihm diese Sicherheit, diese Klarheit, ja, dieses reine Herz wieder schenkst, dass er weiß, es ist bezahlt, es ist erledigt. Ich bitte dich für die, die gerade, ja, um etwas rund um ihr Gewissen gebetet haben, dass du ihnen hilfst, den Schritt zu gehen, den du ihnen klar gemacht hast. Und du siehst die, die sich mit dem Vertrauen schwer tun, mit diesem wirklich tiefen, vertrauensvollen Glauben. Du weißt, was in ihrem Leben passiert ist, und ich möchte dich einladen, dass du sie auf den Weg schickst und bringst, dieses Vertrauen wieder zu empfangen und zu erlernen. Dass du ihnen zeigst, dass du ihr liebender Vater bist, auch wenn das, was da in ihrem Leben passiert ist, trotzdem bleibt und schwer zu ertragen ist. Bitte wirke das in uns, denn nur so hat diese Liebe, die du uns schenken möchtest, Platz in unserem Herzen und auch Raum hier in unserem Miteinander. Danke, dass du, Jesus, alles dafür gegeben hast, dass wir heute hier morgen sitzen, auf dich hören und frei werden dürfen.